Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Zunächst einmal wäre wichtig, das Thema nicht nur sentimental abzufrühstücken, dass das ein Thema für die Weihnachtsfeiertage ist, wenn irgendein Obdachloser alleine unterm Baum sitzt, überspitzt gesagt, sondern dass man versteht, dass es ein ernstes Thema ist, das eine ganze Gesellschaft betrifft.
Einsamkeit ist eines der tabuisiertesten Themen, die ich überhaupt kenne. Es ist mit einem ganz großen Schamgefühl behaftet. Und darüber zu sprechen, fällt vielen Menschen extrem schwer.
Einsamkeit ist zunächst einmal keine Krankheit, deswegen gibt es keine klaren Diagnosekriterien, keine klaren Grenzwerte. Einsamkeit ist auf jeden Fall ein individuelles, ein subjektives Problem.
Facetten von Einsamkeit. Annäherungen an ein mitunter beängstigendes Gefühl.
Einsamkeit ist ja nicht Alleinsein. Jemand, der allein ist, muss nicht unbedingt einsam sein. Und jemand, der einsam ist, muss nicht unbedingt allein sein.
Ein Feature von Andreas Beckmann.
Einsamkeit wird ja häufig auch ausgelöst durch schlechte Beziehungen, durch Zurückweisungen in Beziehungen. Und wenn man so will, einfach durch niedrige Beziehungsqualität.
Das scheint ja schon so zu sein, dass jetzt über viele Jahre das Problem an Einsamkeit zugenommen hat.
Einsamkeit versetzt den gesamten Organismus unter Stress. Und das kann man zum Beispiel im Gehirn nachmessen.
Einsamkeit tut weh. Und wie? Master Adli kann das ganz genau beschreiben, weil er als Psychiater und Psychotherapeut an der Charité in Berlin manchmal tief in Menschen hineinschaut, die leiden.
Wir wissen aus Studien mit funktioneller Kernspintomographie, dass ähnliche Hirnareale aktiviert werden durch Einsamkeit, wie sie durch Schmerzreize aktiviert werden. Deswegen kann man auch Einsamkeit als etwas Schmerzähnliches verstehen. Es ist eben ein Seelenschmerz.
Ist Einsamkeit eine Krankheit?
Nein, aber sie kann zu Krankheit führen und verursacht eine Reihe von körperlichen wie auch psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel depressiven Störungen. Wir wissen zum Beispiel, dass wer unter Einsamkeit leidet, auch ein größeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und auch eine schlechtere Prognose dabei hat.
Master Adli stützt sich bei dieser Diagnose auf Auswertungen von Daten zur psychischen Gesundheit, die US-amerikanische Universitäten erstellt haben. Diese Studien zeigen, dass soziale Isolation statistisch einen größeren Einfluss auf die Sterblichkeit hat als zum Beispiel moderates Rauchen, also etwa 15 Zigaretten am Tag, oder als Alkoholmissbrauch. Wer chronisch einsam ist, stirbt früher. Und doch hat es auch sein Gutes, dass es Einsamkeit gibt.
Man könnte Einsamkeit als ein biologisches Mangelsignal verstehen. Ein Mangelsignal, ähnlich wie der Hunger zum Beispiel, der uns anzeigt, dass das Maß an sozialer Eingebundenheit, dass das Maß an Teilhabe am Kooperationssystem unter einen kritischen Grenzwert gefallen ist, bei dem es dann Überlebensnachteile geben kann. Es ist schon weise von der Evolution so eingerichtet, dass wir in einem solchen Zustand ein Störgefühl empfinden, einen Seelenschmerz empfinden. Dieses Signal zeigt uns an, dass wir etwas an dieser Situation verändern sollten.
So wie wir es heute beschreiben, ist es ein Gefühl des Mangels. Das muss es nicht sein.
Die Historikerin Ute Frevert vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat im vergangenen Jahr ein Buch über die 20 mächtigsten Gefühle der Geschichte veröffentlicht. Einsamkeit ist nicht dabei, weil sie zumindest hierzulande bisher kein historisch wirkmächtiges Gefühl war, sondern eher ein privilegierter Zustand.
Wenn wir uns Wilhelm von Humboldts immer wieder zitiertes Begriffspaar vor Augen führen, dass Wissenschaft in Einsamkeit und Freiheit gedeihen soll, dann ist dort die Einsamkeit ganz eindeutig positiv konnotiert, nämlich als die Abwesenheit von Zwang, auch die Abwesenheit von externer Kontrolle. Es ist ein Begriff der Autonomie.
Nur wenn man allein ist, ist man frei. Zwang ist der unzertrennliche Gefährte jeder Gemeinschaft. Was nun die Menschen gesellig macht, ist ihre Unfähigkeit, die Einsamkeit und in dieser sich selbst zu ertragen.
Arthur Schopenhauer.
Es ist die Auseinandersetzung mit sich selber, die Konfrontation mit einem gesellschaftlich nicht unbedingt hoch angesiedelten Zustand, sich nämlich zurückzuziehen aus dieser Gesellschaft und dabei in diesem Rückzug auf sich selber Dinge zu erfahren, über sich selbst, aber auch über das, was einem an dieser Gesellschaft wichtig ist.
Wer die letzte Einsamkeit kennt, kennt die letzten Dinge.
Friedrich Nietzsche.
Die Einsamkeit zu suchen, um tiefere Einsichten zu gewinnen. Ute Frevert erzählt von Freundinnen, die sich in Trappistenklöster zurückziehen, um sich zu sammeln und über ihr Leben klar zu werden.
Der große Unterschied liegt eben zwischen einer Einsamkeit, die ich selber wähle, und aus der ich mich auch wieder befreien kann, aus eigenem Antrieb und mit eigenen Mitteln und einer Situation, einem Zustand, der mir aufgezwungen worden ist durch die Umstände.
Und genau diese aufgezwungene, belastende Form von Einsamkeit nimmt in modernen Gesellschaften offenbar zu. Nach einer repräsentativen Umfrage eines Hamburger Marktforschungsinstituts fühlten sich schon vor Corona 17% der Deutschen häufig oder ständig einsam. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung entspräche das 14 Millionen Menschen. Und so überlegt Ute Frevert, Einsamkeit bei ihren Forschungen zur Geschichte der Gefühle künftig stärker zu berücksichtigen.
Dafür würde sprechen, dass Einsamkeit in unserer heutigen Zeit eben in der Tat als ein Problem, und zwar nicht nur als ein individuelles, von jedem Einzelnen zu bearbeitendes Problem wahrgenommen wird, sondern als ein Problem, das die Gesellschaft als Ganze angeht.
Ist Einsamkeit vielleicht dabei, gerade ein mächtiges Gefühl zu werden?
Ja, es ist dabei, ein mächtiges Gefühl zu werden. Aber was ich schwierig finde, ist, dass darüber die positiven Konnotation und die positive Bedeutung auch von Einsamkeit ganz verloren geht.
Was Not tut, ist doch nur dieses. Einsamkeit. Große innere Einsamkeit. In sich gehen und stundenlang niemandem begegnen. Das muss man erreichen können.
Rainer Maria Rilke.
Ist es das, was zum Beispiel Eremiten, aber ja auch Propheten, nicht nur in der Bibel, auch im Koran, was die alle in der Einsamkeit suchen?
Das eine ist, sich nicht ablenken zu lassen, sondern tatsächlich innerlich offen und frei zu sein oder frei zu werden. Das ist ja auch etwas, was bis heute in den sogenannten geistlichen Übungen oder Exerzitien ganz regelmäßig geübt wird.
Klaus Baumann, Professor für katholische Theologie an der Uni Freiburg, zieht sich als gläubiger Christ jedes Jahr einmal weit von der Welt zurück, um an solchen Exerzitien teilzunehmen.
Das fängt damit an, in sich hineinhören zu können, oder auch innerlich tatsächlich sich auf Gott ausrichten zu können.
Klaus Baumann hat sich auf den interdisziplinären Dialog mit Humanwissenschaftlern spezialisiert und weiß aus vielen Gesprächen mit Menschen, die nicht gläubig sind, dass auch sie in Einsamkeit Erfahrungen gemacht haben, die den geistigen Horizont erweitern.
Ähnlich wie Sigmund Freud sagte in einem anderen Kontext, die Vernunft spricht leise, während viele andere Kräfte eben laut tönen. Dabei ist allerdings wichtig, dieses führt nicht automatisch zu dem Ergebnis, dass man Gott hört, sondern man erfährt erst einmal viel mehr von sich selber. und kann in sich vielerlei Regungen wahrnehmen, vielleicht Neigungen oder Hemmungen, die einem vorher gar nicht bewusst waren.
Sich der Erfahrung von Einsamkeit auszusetzen, könne so auch ein Schritt sein im Reifungsprozess eines Menschen.
Braucht man bestimmte innere Voraussetzungen, vielleicht auch äußere Voraussetzungen, um so mit Einsamkeit umgehen zu können?
Ich würde sagen, in der Mehrzahl der Fälle ist es jedem zugänglich. Einerseits glaube ich, dass jedem Menschen es gut tut, dass er Momente der Stille hat, aber es gibt auch Extreme, die nicht mehr gut tun.
Auch davon erzählt etwa schon die Bibel in der Schöpfungsgeschichte.
Dann sprach Gott der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.
Als ich vor über 5 Jahren angefangen habe, zum Thema Einsamkeit zu arbeiten, war für mich sehr klar, dass Einsamkeit eigentlich nur was mit Seniorinnen und Senioren zu tun haben kann.
Diana Kinnert, Berliner Publizistin und CDU-Politikerin.
Junge Menschen, auch eine Generation unter 40 insgesamt, habe ich überhaupt nicht mit Einsamkeit verbunden.
Im Zuge ihrer Recherchen hat die Autorin diese Meinung aber relativiert. Denn in den 18 Millionen Single-Haushalten in Deutschland leben zwar viele Ältere, gleichzeitig aber auch viele junge Leute. Sie müssen deshalb keineswegs einsam sein, aber statistisch gesehen haben sie einfach ein höheres Risiko.
Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Die neue Einsamkeit. Was ist neu?
Womit ich mich beschäftige, ist vor allem eine gesellschaftliche Dimension davon. In dem Moment, wo wir alle sehr individualisiert Leben führen, haben vor allem vielleicht als junge Generation in so einem sehr ja auch neokapitalistischen System mit andauernden Erwerbsbrüchen das Gefühl, wir können gar nicht für unser eigenes Leben wirklich selbstbestimmt streiten. Und dann ist es schon ein Gefühl von alleine sein und einsam sein in einem System, in dem ich gar nicht richtig zur Geltung komme und in dem ich mich ausgeliefert fühle.
Die neue Einsamkeit, wie Diana Kinnert sie beschreibt, hat also gar nicht mehr viel mit Alleinsein zu tun, sondern vielmehr mit einem Gefühl von Verlorenheit, das nach ihrer Beobachtung gesellschaftlich erzeugt wird. Und das sich auch dann noch einstellen kann, wenn man sich dauernd unter Leuten befindet. Eine aktuelle Auswertung der Universitäten Bochum und Jena zeigt ebenso wie andere Studien und wie Datenreihen des sozioökonomischen Panels, Einsamkeit breitet sich auch unter Jüngeren aus.
Die Erhebungen sagen, dass vor allem die Einsamkeit bei unter 40-Jährigen steigt. Die Erhebungen sagen, dass es vor allem bei Schülerinnen und Schülern steigt. Die Erhebungen zeigen, dass es vor allem bei Städtern steigt, wo man ja auch zum Beispiel sagen würde, die sind eigentlich viel im Austausch mit anderen. Und insofern bin ich auf dieses Rätsel gestoßen, dass ich gerade erkannt habe, genau die Milieus und sozialen Gruppen sind einsam, die eigentlich viel in Kontakt mit anderen stehen.
Diana Kinnert konnte und wollte zunächst kaum glauben, dass sich vor allem unter Schülerinnen und Schülern zunehmend ein Gefühl von Einsamkeit breitmache. Und zwar wohlgemerkt schon vor der Pandemie.
Ich habe zum Beispiel mit 14- bis 17-Jährigen qualitative Interviews geführt im Rahmen des Buches. Und die haben zum Beispiel gesagt, dass sie sehr viele Freunde haben, dass sie sehr gute Freunde haben. Und immer wenn ich gefragt habe, und erzählst du deinen Freunden auch Probleme, die du hast, kam wie aus der Pistole geschossen, fast eindeutig von allen immer die Antwort, nee, natürlich nicht. Weil wenn ich Probleme teile, dann werde ich ja als Freund ausgetauscht. Dann bin ich ja eine Belastung für meinen Freund. Das war für mich mit ein Hinweis darauf, dass das Beziehungen sind, die eben nicht darauf basieren, dass man einander nimmt, wie man ist, sondern dass man ein Stück weit eine Beziehung inszeniert.
Bühnen, auf denen diese Inszenierungen stattfinden, sind häufig Handy oder Laptop, beziehungsweise Internetplattformen von TikTok bis Instagram. Aber nicht nur, erzählt Diana Kinnert. Auch Unternehmen der Start-up-Szene gehören dazu, wo Tischtennisplatte oder Kicker im Flur stehen und wo die Umgangsformen manchmal mehr an eine Wohngemeinschaft als an einen Betrieb erinnern. Wo man aber dennoch auch nie weiß, wie schnell man vielleicht nicht mehr dazugehört, wenn man den Ansprüchen nicht genügt und wo einen selten ein Betriebsrat schützt.
Das, was ich heute ja auf zum Beispiel sehr jungen Zukunftskonferenzen höre, ist Agilität, Flexibilität, Innovation, Disruption. Also eigentlich das permanente Flexibelsein. Und die neue Einsamkeit hat etwas mit dem zu tun, dass alles anonym ist, dass alles flüchtig ist, dass alles unverbindlich ist, dass ich mich einfach nirgendwo richtig aufgehoben, geborgen und eingebettet fühle.
Kann man sagen, dass Einsamkeit zunimmt oder vielleicht sogar abgenommen hat in letzter Zeit?
Ich glaube, dass wir, ich würde mal sagen, so seit den 70ern nach heute eine leichte Abnahme gehabt haben.
Der Soziologe Janosch Schobin forscht an der Universität Kassel. Diana Kinnerts Beschreibungen einer neuen Einsamkeit zieht er nicht in Zweifel. Aber er plädiert dafür, sie in einem größeren zeitgeschichtlichen Zusammenhang zu interpretieren. Denn es gäbe so etwas wie Konjunkturen der Einsamkeit und allem Anschein nach erlebe Deutschland gerade ein neues Hoch. Zuvor hatte es nach Schobins Einschätzungen jahrzehntelang einen Rückgang gegeben.
Weil wesentliche Faktoren, die dazu beitragen, dass Leute vereinsamen, eigentlich auch abgenommen haben. Das Einfachste ist zum Beispiel sowas wie Stress in der Ehe. Ist erstmal kontraintuitiv. Man denkt, die Leute lassen sich doch heute viel häufiger scheiden. Ja, aber das ist gut.
Einsamkeit, da ist sich Janosch Schobin mit Diana Kinnert einig, entsteht nicht nur da, wo es keine Beziehung gibt, weil niemand da ist. Häufig wird sie ausgelöst durch schlechte Beziehungen. Heute vielleicht durch eine neue Unverbindlichkeit. In der Nachkriegszeit ganz sicher durch beengende Ehen, aus denen man nicht herauskam.
Ich würde sagen, dass aus meiner Perspektive die Liberalisierung seit Ende der 60er, Anfang der 70er erstmal, wenn man so will, ein Motor gewesen sind, der Einsamkeit reduziert hat.
Denn, um beim Beispiel der Ehe zu bleiben, wer sich scheiden lässt und damit das Wagnis des Alleinseins eingeht, wird letztlich auch frei für eine neue, diesmal hoffentlich befriedigende Beziehung.
Wenn man sich fragt, wann waren wir besonders einsam, wäre aus meiner Sicht, dann sind die 50er Jahre eigentlich die prädestinierte Epoche, um danach zu suchen. Warum? Einsamkeit hat auch stark mit psychischen Erkrankungen zu tun, zum Beispiel mit Stresserleben, mit traumatischen Erfahrungen, mit Gewalterfahrung. Ja, und wenn man nach denen in Familienbiografien sucht, wo findet man die mehr als in 50er Jahren? Da waren häufig die Väter tot oder gewalttätig oder psychisch gestört. Die Familien der 50er Jahre muss man sich als ziemlich konfliktbeladene Einheiten vorstellen. Und wenn man in deutschen Büchern sucht, wann am häufigsten über Einsamkeit geschrieben wurde, waren es die 50er Jahre.
Janosch Schobin weiß das so genau, weil ein großer Teil dieser Bücher mittlerweile bei Google Books digitalisiert ist. Er hat sie mit entsprechenden Internetwerkzeugen durchforstet, und zwar sowohl die Sachbücher als auch die Belletristik.
Also wenn man zum Beispiel an Böll denkt und in die Familien bei Böll, ist es so eine literarische Grunderfahrung, ist es ein literarisches Thema der 50er und 60er Jahre Einsamkeit, ganz massiv.
Literatur, überhaupt künstlerische Werke als Quellen zu nutzen, kann für einen Soziologen, der sich gern auf Daten und messbare Fakten stützt, eine heikle Methode sein. Janosch Schobin hält sie aber für gerechtfertigt. Erstens, weil Einsamkeit ein sehr subjektives und daher kaum messbares Phänomen sei. Und zweitens, weil seine Disziplin bisher für dieses Problem kaum präzisere Methoden gefunden habe.
Ganz viele Leute sagen, woran soll man das erkennen? Also es gibt sozusagen die Vorstellung, Einsamkeit ist ein Problem, das man nicht sehen kann an der Person. Es gibt aber auch durchaus viele Leute, die glauben, dass sie das erkennen. Und die dann so Zuschreibungen haben, die häufig dann mehr oder weniger Stereotyp sind. Also es sind sowas wie, in Anführungszeichen, Obdachlose sind eher einsam und das sind eher so verwahrloste Menschen.
Solche Zuschreibungen bringen aber keine Erkenntnisse, sondern eher die Gefahr, Menschen, die vielleicht auffällig oder unbequem sind, zu pathologisieren oder abzustempeln. Wissenschaftliches Arbeiten sollte anders aussehen.
Bisher beruht unsere gesamte Forschung, es tut mir leid, das sagen zu müssen, einfach nur auf Fragen, die wir Leuten gestellt haben. Es gibt ganz wenig Forschung, die mit einem anderen Kriterium rangibt als der Selbsteinordnung.
Das ist zwar respektvoll, aber eben wissenschaftlich unbefriedigend. An andere gesellschaftliche Fragen geht man ja auch nicht so heran. Wer etwa über Rechtsradikale forscht, würde sich nicht nur auf Leute konzentrieren, die sich selbst als solche bezeichnen. Selbsteinordnungen bleiben in der Soziologie grundsätzlich zweifelhaft. Schon allein, weil viele Menschen nicht offen über sich reden wollen oder können. Und das gilt gerade beim Thema Einsamkeit.
Wenn die letzten 20 Jahre psychologischer Forschung stimmen und es mit Einsamkeit sich so verhält wie mit Schmerz, dann muss man davon ausgehen, dass Einsamkeit häufig der Person selber, gerade langanhaltende und chronische Einsamkeit, der Person selber gar nicht transparent ist. Also man kann ja durch Schonhaltung Schmerzen vor sich selber ganz gut kaschieren. Und das wäre für chronische Einsamkeit, wenn diese Analogie des Schmerzes zutrifft, ein Riesenproblem. Weil das bedeuten würde, dass wir in unseren Umfragen ganz viele Leute gar nicht drin haben, die chronisch einsam sind, weil die das gar nicht mehr bemerken als Problem.
In der Pandemie haben eben besonders die jungen Menschen unter diesen Einschränkungen gelitten.
Die Psychologin Helen Landmann hat gerade eine Erhebung zu Einsamkeit in Zeiten von Corona ausgewertet. Dafür hatte sie Studierende ihrer Hochschule, der Fernuniversität Hagen, befragt, die im Allgemeinen berufstätig sind. In regelmäßigen Abständen sollten sie Fragebögen zu ihrem eigenen Gefühlsleben ausfüllen.
Es haben ein bisschen mehr als 500 Personen teilgenommen und das sind Menschen, die sind relativ divers, was das Alter angeht und die Arbeitssituation. Aber das sind schon eher gebildete Menschen und auch mehr Frauen als Männer.
Bei ihrer Umfrage haben Helen Landmann und ihre Kolleginnen zunächst ganz klassisch zwischen sozialer und emotionaler Einsamkeit unterschieden. Soziale Einsamkeit stellt sich ein bei Menschen, die von sich sagen, sie hätten zu wenig Kontakte zu anderen. Emotionale Einsamkeit tritt auf, wenn jemand das Gefühl hat, keine tiefere seelische Verbindung zu den Menschen in seiner Umgebung zu erleben. Diese beiden Formen scheinen in der Pandemie relativ stabil geblieben zu sein.
Das Besondere bei dem Lockdown war ja, dass es alle betroffen hat. Da sind dann auch so Begriffe entstanden wie Together Alone, weil es ja schon noch viele Möglichkeiten gab, Menschen nahe zu sein durch digitale Kommunikation zum Beispiel, sodass es viele Menschen geschafft haben, schon ihre Beziehungen aufrechtzuerhalten, auch Kontakt zu halten.
Doch je länger die Corona-Zeit andauerte, desto mehr fiel Helen Landmann auf, dass diese Form der Beziehungspflege für viele ihrer Studierenden zur Belastung wurde. Sie stellte bei ihnen eine dritte, bisher kaum beachtete Form von Einsamkeit fest, die physische Einsamkeit. Sie kann offenbar unabhängig von der Entwicklung der sozialen und der emotionalen Einsamkeit entstehen, wenn Menschen nur noch selten unmittelbare Begegnungen haben und fast ausschließlich über Medien miteinander in Kontakt kommen, sei es übers Telefon oder am Rechner.
Es scheint so zu sein, dass schon auch diese physische Einsamkeit Einschränkungen für das Wohlbefinden mit sich gebracht haben.
Darüber berichten vor allem junge Menschen. Vielleicht, weil Ältere es schon vor der Pandemie eher gewohnt waren, über längere Zeit niemanden zu treffen. Während Jüngere sich ihrer Verbundenheit auch dadurch versicherten, dass sie häufiger zusammenkamen und sich auch körperlich erlebten, ob zu zweit oder in größeren Gruppen. Deshalb hat sie die Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens besonders hart getroffen.
Gruppenerlebnisse in Seminaren, aber auch sowas wie Konzertbesuche oder auch die Teilnahme an Demonstrationen kann starke positive Emotionen auslösen. Und bei diesen Großveranstaltungen kann man ein ganz starkes Synchronisationserleben haben. Also dass alle Menschen das Gleiche singen oder alle Menschen zusammen klatschen oder zusammen tanzen. Das ist ein Erleben von Synchronisation. Und das hat einen ganz starken Einfluss auf Menschen.
Unabhängig vom Alter oder auch vom Geschlecht scheinen in der Hagener Studie die meisten Menschen aber die Einschränkungen in der Pandemie ganz gut verkraftet zu haben.
Die Menschen, die wir befragt haben, die schienen relativ widerstandsfähig zu sein, sodass sich die Leute auch schnell wieder erholt haben, also als die Lockerungen dann kamen. Aber es kann gut sein, dass das eben nicht für alle Gruppen gilt.
Denn, schränkt Helen Landmann ein, eine Befragung von Studierenden der Fernuniversität ergibt natürlich kein repräsentatives Abbild der Gesellschaft. Nicht erfasst werden gerade solche Gruppen, die ganz unabhängig von der Pandemie am Rande stehen, etwa Obdachlose oder Flüchtlinge. Es kann also durchaus sein, dass gerade diejenigen, die schon immer besonders von Einsamkeit betroffen waren, es jetzt noch mehr sind. Und dass sie genauso übersehen werden wie vorher. Denn tatsächlich...
Es gibt natürlich verstärkt Altersdepressionen.
Weil Klaus Baumann am Institut für katholische Theologie an der Uni Freiburg auch Caritas-Wissenschaft betreibt, weiß er, dass die psychische Belastung vieler Älterer eher vom Alleinsein hervorgerufen wird als von körperlichen Einschränkungen. Dieses Phänomen ist nicht neu, aber es wurde verstärkt durch die Pandemie, in der Senioren noch einmal besonders isoliert wurden.
Wenn ich da ein persönliches Beispiel erzählen darf, ich betreute eine ältere Dame in einem Pflegeheim. Ich durfte sie nicht besuchen. Im ersten Lockdown wurde dann ermöglicht, dass wir uns sozusagen am Gartenzaun einmal trafen. Allerdings war das auch für andere ermöglicht, sodass beim Reden über 3 Meter Abstand hinweg, links und rechts wurde ja genauso laut geredet, doch immerhin war es möglich, jemanden zu sehen, obwohl auch gerade für ältere Menschen, die manchmal auch kognitiv dann auch eingeschränkt sein können oder dementiell verändert, gerade diese Situation noch einmal einen Moment von zusätzlichem Befremden in der Einsamkeit hervorgerufen hat. Das hat, glaube ich, unsere Gesellschaft, wenn auch in vielem noch nicht genügend beschrieben, doch sehr erschüttert.
Fraglich bleibt, ob diese Erschütterungen überhaupt je beschrieben werden können. Besonders in den Fällen derer, die einsam sterben mussten und deren Angehörige sich nicht verabschieden konnten.
Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave.
Selbst hier beim Psychiater, wir sitzen hier gerade in meinem Arbeitszimmer, fällt es den Menschen unglaublich schwer zu sagen, Herr Doktor, ich fühle mich einsam, weil Einsamkeit ein enormes Tabuthema ist.
Master Adli leitet nicht nur neurowissenschaftliche Forschungen an der Charité in Berlin. Als Psychiater und Psychotherapeut behandelt er auch Betroffene in einer Ambulanz und Tagesklinik.
Der wesentliche erste Schritt ist, Einsamkeit zu erkennen und zu benennen und damit dem Thema erstmal seinen Schrecken zu nehmen und Einsamkeit als etwas absolut Besprechbares zu beschreiben.
Manche Menschen, die unfreiwillig allein sind, fühlen sich oft regelrecht schuldig, erzählt Master Adli.
Einsamkeit wird mit einem sozialen Versagen gleichgesetzt. Und soziales Versagen bedeutet einen sozialen Statusverlust. Und sozialer Statusverlust ist etwas, was wir Menschen auch biologisch gesehen als bedrohlich empfinden, was unser Überleben unsicher macht, weil wir als soziale Wesen von Kooperation abhängen. Wir sind biologisch so gestrickt, dass wir dann auch eher die Nähe von Menschen suchen, die sozial erfolgreich sind, die andere Menschen um sich herum scharen und Menschen eher meiden, deren sozialer Status instabil wirkt.
Als Neurowissenschaftler sieht Master Adli, dass diese archaischen Instinkte bis heute wirksam bleiben. Als Therapeut bedauert er, wie viele Menschen ihnen gerade in den sozialen Medien immer noch oder immer wieder folgen. Wo sie manchmal eben in eine Scheinwelt eintauchen, in der Freundschaften zelebriert werden, die eigentlich keine sind, sondern letztlich nur dazu dienen, die eigene Beliebtheit zur Schau zu stellen. Einsamkeit zu zeigen ist riskant. Doch wer sich unsichtbar macht, bleibt erst recht allein. Sich mit dem eigenen schmerzhaften Gefühl zu beschäftigen und es anzusprechen, stehe daher immer am Anfang einer Therapie.
Und dann geht es darum, das soziale Netzwerk eines Menschen, der sich einsam fühlt, aufzubauen, zu stärken. Und wir lassen uns dann sehr genau zum Beispiel aufmalen, welche Menschen es in der eigenen Umgebung gibt. Gibt es eigentlich auch jemanden, den ich mal nachts anrufen könnte, wenn eine Notsituation herrscht?
Aber weil es eben so schwer ist, über Einsamkeit zu sprechen, suchen viele Betroffene erst gar keine therapeutischen Praxen oder Kliniken auf und bleiben mit ihrem Problem weiterhin allein.
Und deswegen ist es wichtig, dass wir viel besser verstehen als heute, wer unter welchen Bedingungen einsam wird, wie Einsamkeit befördert wird, welche sozialen und welche biografischen und anderen Faktoren Einsamkeit befördern können im Leben eines Menschen, im Leben von Gesellschaften und vor allen Dingen, welche Möglichkeiten wir haben, Einsamkeit entgegenzuwirken.
Master Adli hat vor gut 4 Jahren das Buch veröffentlicht, Stress and the City. Er ist begeisterter Berliner, aber aus seiner psychotherapeutischen Erfahrung weiß er, dass die Stadt Menschen auch krank machen kann. Im Rahmen des Buchprojekts hatte er viele Kontakte zu Stadtforschern geknüpft. Daraus ist ein neues Forschungsvorhaben entstanden, das Ende November 2021 gestartet ist.
Das heißt, die emotionale Stadt. Die Menschen in der Stadt geben uns über eine App verschlüsselt an, wo und wann sie sich in der Stadt zum Beispiel einsam fühlen. Und damit können wir eine Emotionsstadtkarte Berlins entwickeln.
Also es gibt tatsächlich oder vermutlich so etwas wie Orte der Einsamkeit?
Meine Vermutung dabei ist, dass Einsamkeit nichts ist, was sich an geografische Räume, an Territorien hält, sondern etwas, was in sozialen Räumen entsteht. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Gruppen in unseren Gesellschaften, die ein größeres Einsamkeitsrisiko haben, weil sie von vornherein schwerer Zugang finden zu den vielen tollen Ressourcen unserer Stadt. Da können dann Faktoren wie ein Migrationshintergrund eine Rolle spielen, kann Armut eine Rolle spielen, da kann das Alter von entscheidender Bedeutung sein. Und wir versuchen, diese sozialen Räume darzustellen und besser zu verstehen und dazu sowas wie eine Emotionsstadtkarte oder eine Einsamkeitsstadtkarte zu entwickeln.
Wenn sich durch eine solche Datensammlung Orte ausfindig machen lassen, an denen gehäuft Einsamkeit auftritt, dann, so die Hoffnung von Master Adli, könnte die Gesundheitsverwaltung dort vielleicht gezielt Hilfsangebote machen. Denn die braucht es offenbar in Deutschland, damit das Gespräch in Gang kommt.
In vielen Ländern des globalen Südens sind die Gesellschaften etwas anders organisiert. Da gibt es eher Wir-Gesellschaften. Wir hierzulande sind eher Ich-Gesellschaften.
Wir wissen aus Gesellschaftsvergleichen einfach, wie variabel das zwischen Ländern ist.
Janosch Schobin interessiert sich besonders für länderübergreifende Studien, vielleicht weil er sowohl in Deutschland wie in Lateinamerika aufgewachsen ist. Als Soziologe forscht er heute hier wie dort.
In Lateinamerika, da war ich mit einer Frau unterwegs und bin an einem Haus vorbeigegangen und vor dem Haus stand ein Stuhl mit einem Bild davor. Und ich frage, warum steht denn da das Bild auf dem Stuhl? Und die Frau sagt zu mir, naja, der Mann ist gestorben und die Frau ist einsam. Und da war einfach klar, man weiß in der Nachbarschaft, wer einsam ist und wer nicht einsam ist. Das ist was anderes, was man halt in Lateinamerika in der Feldforschung ganz schnell merkt. Es ist gar nicht schwer, Leute zu finden, die über das Thema sprechen wollen. Es ist auch gar nicht anrüchig, darüber zu reden, weil es eine ganz legitime Äußerung eines Problems ist. So, man erwartet, dass einem Leute auch helfen, wenn man einsam ist.
Diese relative Unbefangenheit nehmen viele offenbar auch dann mit, wenn sie ihre Heimat verlassen und etwa nach New York auswandern.
Ich war immer in so einem Laden einkaufen. Und in dem Laden habe ich halt immer Smalltalk geführt, wie man das so macht als Soziologe. Und habe dann Herrn kennengelernt. Und eines Tages sagt er zu mir, ich frage ihn, wie es ihm geht. Und er sagt, Bruder, die Einsamkeit bringt mich um. In dem Kontext einfach total klar, was das heißt. Lass uns was unternehmen, ich muss mal wieder unter die Leute kommen. Und das ist klar. Also in dem Zusammenhang habe ich ihn dann halt auch zum Essen eingeladen.
Janosch Schobin kann sich kaum vorstellen, dass ihm so etwas in Deutschland passieren würde.
Die Situation ist einfach vollkommen abwegig, dass jemand, den man im Alltag kennt, einem sagt, Bruder, die Einsamkeit bringt mich um. Das merkt man dann auch in den Interviews. Ich habe immer die Frage in den Interviews gestellt, wem würden Sie davon erzählen, wenn Sie sich einsam fühlen? Und man merkt einfach ganz häufig, dass in Deutschland das etwas ist, das macht man mit sich selber aus.
Auch in Lateinamerika werden einsame Menschen oft als Sonderlinge angesehen, aber nicht als gescheiterte Außenseiter. Janosch Schobin führt das auch auf den Einfluss des Katholizismus zurück. Also auf die Haltung, die ja auch der Theologe Klaus Baumann beschrieben hat, Einsamkeit gehöre zum Leben und zum Entwicklungsprozess eines Menschen. Die ist dort kulturell tief verwurzelt.
Es gibt auch zum Beispiel in Lateinamerika dann eher diese Heiligenzuschreibung. Das sind so Leute, die so eine gewisse Ruhe haben, die mit der Gesellschaft abgeschlossen haben, die von der Gesellschaft nicht mehr berührt werden.
Es ist eine Palabra, que no ha de llegar igual. que sus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré.
Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein.
Hermann Hesse.
Gerade in Europa wird Einsamkeit zunehmend nicht nur als individuelles Leid, sondern auch als gesellschaftliches Problem betrachtet, erklärt Janosch Schobin mit Blick auf internationale Studien.
Im europäischen Vergleich haben wir so ein, ich würde sagen, ganz grob gesagt ein Ost-West-Gefälle. Diese Transformationsgesellschaften des ehemaligen Ostblocks sind einsamer. Heraussticht da zum Beispiel ganz stark die Ukraine. Meine These ist, dass das sehr stark mit gesellschaftlichem Vertrauen zusammenhängt. Das heißt, die Gesellschaften, die einsamer sind, sind Niedrigvertrauensgesellschaften. Also wo einerseits das Vertrauen in das System, irgendwie grob gesagt, also beispielsweise in das politische System, das Parlament, aber auch in die gesellschaftlichen Institutionen wie die Polizei stark erschüttert sind. Und bei diesen Gesellschaften, das kriegt man schwer auseinanderdividiert, ist meistens auch das Vertrauen in die Mitmenschen sehr stark erschüttert.
Vertrauen, das zählt die Historikerin Ute Frevert zu den mächtigen Gefühlen der Geschichte. In ihrem gleichnamigen Buch nimmt es sogar einen zentralen Platz ein.
Sie haben geschrieben, Vertrauen ist ein Gefühl der Demokratie, das braucht die Demokratie. Wer einsam ist, kann, wenn ich es richtig verstehe, sehr schwer vertrauen. Gefährdet insofern Einsamkeit die Demokratie?
Ich würde eher andersrum argumentieren. Wenn Sie einsam sind, haben Sie einen übermäßigen Wunsch nach Vertrauen. Sie würden jedem vertrauen, der vorbeikommt und mit Ihnen ein gutes Wort spricht. Das gefährdet zum Teil auch die psychische und physische Unversehrtheit dieser Menschen, weil sie sich dann auf Betrüger zum Beispiel einlassen. Wir kennen da viele Fälle, die sich in dieses Vertrauen einsamer Menschen einschleichen und sie dann um ihr Bares oder was auch immer dann erleichtern. Zu viel Einsamkeit macht vertrauensselig und führt dazu, dass man den falschen Menschen sein Vertrauen schenkt.
Könnten diese falschen Menschen dann auch politische Betrüger sein? Also ich will jetzt nicht gleich wieder den Vergleich zu den Nationalsozialisten ziehen, aber in diese Richtung.
Ich weiß nicht, ob wir uns da nicht auf ein etwas schiefes oder zu glattes Gleis begeben, wenn wir dann sagen, all die abgehängten Männer in Ostdeutschland, denen die Frauen weggelaufen sind, die von daher vereinsamt sind, fallen dann ins Netz der Angstunternehmer, der politischen Ideologen und Demagogen und lassen sich etwas einreden, was sie, wenn sie nicht einsam wären, so nicht glauben würden oder so. Das ist eine sehr gewagte These. Die müsste man zumindest mal empirisch testen, bevor man sie in die Welt trägt. Es mag bei Einzelnen eine solche Motivlage geben, aber ich würde das nicht hochrechnen wollen und nicht verallgemeinern wollen.
Der Wohnblock spuckt sie in den kalten.
Ich glaube, dass eine einsame Gesellschaft am Ende nicht nur nicht mehr eine demokratische sein kann, sondern einfach gar keine Gesellschaft mehr ist.
Für die Publizistin Diana Kinnert hat Einsamkeit das Potenzial, eine Gesellschaft auseinanderzutreiben. Wer einsam ist, geht nicht so leicht auf Demonstrationen, engagiert sich seltener in Gewerkschaften oder in Parteien.
Es ist dann eine Ego-Gesellschaft. Jeder kämpft für sich. Und insofern glaube ich, dass alle Menschen, die davon überzeugt sind, dass der Mensch alleine nicht gut bestehen kann oder dass er besser bestehen kann, wenn er mit anderen verbunden ist, da ist es unbedingte Notwendigkeit, daran zu arbeiten, dass Gemeinwesen auch immer noch Gemeinwesen bleibt.
Dafür zu sorgen, bezeichnet die 30-Jährige als eine große Aufgabe der Jüngeren.
Wir sehen ja bei vor allem Bewegungen wie Fridays for Future, dass die junge Generation sehr politisiert ist, dass sie sehr stark auch engagiert ist. Und gleichzeitig bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich schon glaube, dass das, was junge Kultur vor allem prägt, schon auch das ist, dass man das Einzelne, das Besondere herausstellt.
Es ist Diana Kinnerts eigene Generation, die vor der Frage steht, wie sie die Errungenschaften der Individualisierung und die Lust an der Selbstverwirklichung mit dem Wunsch nach Gemeinschaft und Solidarität unter einen Hut bringt.
Wenn wir über das Erwerbsleben sprechen, dass gerade eine junge Generation sich freut, dass sie zum Beispiel ein Recht auf Homeoffice erwirken kann, dann ist es etwas, wo ich denke, toll, dann kann ich im Schlafanzug zu Hause arbeiten und das ist sehr bequem für mich. Und am Ende des Tages hat es aber auf einer höheren Ebene eine ganz andere Wirkung, wenn ich meine Arbeitskollegen nicht mehr kenne, wenn ich nicht mehr mit ihnen spreche, wenn ich also aller Möglichkeiten und Bedingungen beraubt bin, um gemeinsam zum Beispiel auch mit ihnen zu streiken. Und insofern ist es so, dass ich auch der Macht beraubt bin, mit anderen gegen Systeme oder Tendenzen aufzustehen.
In manchen Momenten hört sich Diana Kinnert an wie eine linke Revolutionärin. Tatsächlich ist sie Mitglied in der CDU.
Das Konservative hat für mich auch immer bedeutet, nicht irgendein rechter Sittengehorsam ins Zurück, sondern eigentlich Verbindungen zu stärken, das Subsidiäre zu stärken, Nachbarschaft zu stärken. Und insofern glaube ich schon, dass wir alte Werte von Verbindlichkeit und Verantwortung wieder neu beleben müssen, aber sie brauchen in der Zukunft natürlich neue Formen.
Ihre Generation der sogenannten Millennials, die in den 80er und 90er Jahren geboren wurden, bezeichnet Diana Kinnert in ihrem Buch als Generation Lost, weil sie eine Gesellschaft erbt, in der Institutionen von den Kirchen über Vereine bis zu den Gewerkschaften an Bindungskraft verlieren, ohne dass neue Strukturen entstünden. So beschleiche immer mehr Menschen das Gefühl, sie seien auf sich allein gestellt.
Wir kommen aus einer Geschichte, aus der heraus wir Individualisierung ja als große Fortschrittsbewegung feiern, weil wir Freiheiten hinzugewonnen haben, weil wir soziale Zwänge und Pflichten immer mehr los sind. Und gleichzeitig glaube ich, dass sich insofern vielleicht auch eine Kultur mitentwickelt hat, in der wir das Bindungslose verherrlichen.
All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. It's a very, very bad world.
Was ich in der Arbeit mit Politikerinnen feststelle, ist, dass zunächst einmal das Bewusstsein für diese Problematik auch in der Politik gestiegen ist. Das ist erstmal gut.
Maike Luhmann ist Professorin für Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum und berät auch die Politik in Sachen Einsamkeit.
Sie haben eine Stellungnahme geschrieben zu dem Thema für den Bundestag und Sie sind Sachverständige einer Enquetekommission im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Was können Sie denn an Ratschlägen für die Politik formulieren, wie man Einsamkeit begegnen kann?
Wenn es jetzt darum geht, sehr viel schneller etwas gegen Einsamkeit zu tun, dann ist eine Möglichkeit, die die Politik hat, zunächst einmal auch Geld in die Hand zu nehmen und sowohl die Grundlagenforschung als auch die Anwendungsforschung zu dem Thema zu stärken. Denn es gibt in Deutschland tatsächlich nicht besonders viele Menschen, die sich wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigen. Es hat jetzt zugenommen, es wird immer mehr, das ist schön, aber im Vergleich zu anderen Ländern wie Großbritannien oder den Niederlanden ist das Thema hier immer noch ziemlich unterbesetzt.
In Großbritannien ist seit 2018 eine Ministerin für Einsamkeit zuständig, auch wenn ihr Gestaltungsspielraum begrenzt ist. In Deutschland würde man ihre Stellung eher als Einsamkeitsbeauftragte umschreiben. Aber so fließt das Thema immerhin in Regierungskampagnen ein.
Einsamkeit ist kein Makel. Einsamkeit ist menschlich.
Maike Luhmann surft öfter auf der Website des Einsamkeitsministeriums und stellt immer wieder fest, dass die Situation im Königreich gar nicht so viel anders ist als hierzulande. Hier wie dort gibt es hunderte, wenn nicht tausende Initiativen zu dem Thema.
Meistens sind das ehrenamtliche Organisationen oder Organisationen aus dem Non-Profit, Non-Governmental-Bereich,
Und was die alle gemeinsam haben, ist, dass da wahnsinnig engagierte Menschen sind, die ihr Bestes geben, aber häufig ganz wenig Geld oder gar kein Geld haben, was sie unterstützt.
Eine der bekanntesten Einrichtungen dieser Art ist in Deutschland das Silbernetz. Eine Telefonhotline für Menschen ab 60, die jeden Tag von 8 bis 22 Uhr besetzt ist. Im Jahr rufen hier ungefähr 90.000 Leute an. Das Silbernetz ist auf Spenden angewiesen, aber weil es wenigstens eine staatliche Basisfinanzierung erhält, gehört es noch zu den besser gestellten Initiativen gegen Einsamkeit. Viele arbeiten komplett ehrenamtlich und nicht wenige erscheinen Maike Luhmann dabei überfordert.
Das heißt, es fehlt an Personal, es fehlt auch an qualifiziertem Personal und aber vor allem fehlt es auch an Evidenz. Das heißt, es gibt viele Maßnahmen, wie zum Beispiel Programme, die sich an SeniorInnen richten und versuchen, die an einen Tisch zu bringen und damit Kontakte zu stärken. Hilft das wirklich gegen Einsamkeit? Wir wissen es nicht, weil nämlich diese Programme, diese Maßnahmen in der Regel nicht wissenschaftlich evaluiert werden. Und als Politik hätte ich ein Interesse daran, die Maßnahmen zu unterstützen, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Und da sind wir jetzt noch nicht.
Noch sind die Forschungslücken groß. Das fängt schon bei den Zielgruppen an. So war lange umstritten, ob Frauen stärker gefährdet sind als Männer.
Geschlecht wird oft gefragt, ist aber tatsächlich gar nicht so klar. Es gibt sehr unterschiedliche Befunde dazu und es gibt eine sogenannte Meta-Analyse, in der sehr viele Studien zusammengefasst wurden und die hat gezeigt, dass es eigentlich im Durchschnitt keine Geschlechterunterschiede gibt.
Sicher scheint, dass Migration und Flucht zu Einsamkeit beitragen, vor allem wenn die Menschen lange in Camps oder Heimen eingepfercht bleiben. Aber gerade bei ihnen scheitert die Forschung oft an Sprachbarrieren. Andere Einsamkeitsrisiken lassen sich leichter identifizieren.
Zum Beispiel ist Armut und Arbeitslosigkeit ein sehr wichtiger Risikofaktor. Wenn man wenig Geld hat, wenn man keinen Job hat, was natürlich auch oft zusammenhängt, dann hat man tendenziell natürlich mehr Schwierigkeiten, am sozialen Leben teilzuhaben, denn das soziale Leben erfordert oftmals Geld.
Eine Gesellschaftspolitik, die soziale Ungleichheiten abfedert, wäre nach Ansicht von Maike Luhmann wirksame Einsamkeitsprävention. Ebenso eine Bildungspolitik, die Kinder nicht früh nach Leistungsstandards trennt und dabei viele zurücklässt. Daneben müsse es aber von Stadtteilcafés bis zu therapeutischen Einrichtungen mehr Angebote für akute Notfälle geben. Und insgesamt in der Gesellschaft mehr Sensibilität.
Durch die Corona-Pandemie haben wir eigentlich alle ein erhöhtes Bewusstsein für diese Problematik bekommen. Und das macht es natürlich leichter, auch irgendwie darüber zu sprechen. Aber selbst wenn wir irgendwann wieder normal unsere Beziehungen, unsere Kontakte pflegen können, gibt es immer noch keinen Grund für Entwarnung.
When you walk through a storm, hold your head up high.
Man erlebt ja eine ganze Reihe von paradoxen Entwicklungen im Zusammenhang mit Einsamkeit. Man hat ja den Eindruck, je mehr Menschen auf der Welt leben, desto einsamer wird die Menschheit.
Facetten von Einsamkeit. Annäherungen an ein mitunter beängstigendes Gefühl.
Ich glaube grundsätzlich, dass uns das Thema mehr beschäftigen wird in Zukunft.
Walk on with hope in your heart and you'll never walk alone.
Sie hörten ein Feature von Andreas Beckmann. Ton und Technik Ralf Perz. Redaktion Katrin Kühn. Produktion Deutschlandfunk 2021.
Bei 2, 3 Kontakten, bei einem kollektiven Gesellschaftsgefühl, dass ich gesehen werde, dass ich gelte, dass ich zähle, kann ich mich viel aufgehobener fühlen und viel weniger einsam fühlen, als manchmal mit ganz vielen Kontakten, wo aber alles oberflächlich, flüchtig, unverbindlich ist.
die Schwierigkeit ist, über Einsamkeit zu reden wie ein ganz normales Problem, was es ja letzten Endes auch ist. Und nicht als irgendetwas, was sich Leute zu Schulden kommen lassen haben, wo man irgendwie Fehler gemacht hat und wo man dafür bemitleidet werden muss.